Heimat hat im Prinzip einen imaginären Charakter. Das heißt, es ist ein Imaginations- und Vorstellungsraum, wenn man das so sagen will. Und dazu gehören im Prinzip eine äußere und eine innere Dimension, also die äußere Dimension. Es wird verbunden mit einem Ort oder mit einer Landschaft, mit einem Raum, also mit etwas, was ich sozusagen in einer synchronen Weise, also in der Jetztzeit, finden lässt. Also eine bestimmte Art von Beschreibung dessen, das kann eine Stadt, ein Dorf, kann in irgendeiner Art und Weise ein Platz sein, auf den man sich bezieht und den man da sozusagen mit Heimat verbindet. Die andere Seite ist die, es hat auch eine zeitliche, eine biografische, das heißt eine diachrone Dimension, die eben darin besteht, dass Menschen sich sozusagen im Lebenslauf mit einem bestimmten Ort und auch mit verschiedenen Orten verbinden. Und da ist sozusagen mit der Heimat sehr stark verbunden die Vorstellung, da wo ich sozusagen geboren bin, da wo ich meine Kindheit verbracht habe, da wo entscheidende Wege gegangen wurden, ganz egal, ob das sozusagen Wege in die Pubertät, aus der Pubertät raus ist, ob das spätere Familienberichte sind. Auch vielfach wird gesagt, Heimat ist da, wo ich sozusagen meine Gräber habe, das heißt da, wo die Familie zu Hause ist oder wo man die noch besuchen kann, sozusagen auch ahnen, wenn man das so nennen will und so weiter. Also gut, das ist im Prinzip die zwei äußeren Seiten, also eine zeitliche Dimension, die mit der Biografie verbunden ist und eine räumliche Dimension, die mit einer Landschaft, mit einem Ort, mit einem Platz verbunden ist. Und das Ganze wird aber dann zum Zweiten eben aufgeladen durch eine innere Dimension. Das heißt, durch eine Stimmung, durch eine bestimmte Art von Gefühlslage, eine bestimmte Vorstellung von Erwartungen, die eben aus dem Menschen herauskommen, die bestimmte Bedürfnisse, kann man mal sagen, die mit dem Menschsein verbunden sind, ansprechen und gleichzeitig eben sich auf Zeit und Ort beziehen, das heißt also eben mit dieser Außenwelt verbinden.
Und diese Ansprüche, die damit einhergehen, sind ja welche, die sozusagen auf Dauer abstellen oder auf, dass sich eben dieser Raum, der beschrieben wird, möglichst nicht verändert. Zumindest ist das erstmal meine Auffassung von Heimat, dass etwas beschrieben wird, das eben immer so bleiben soll oder sich möglichst nicht verändert, irgendeinen Schutzraum beschreibt vielleicht, in dem man nicht befragt wird.
Naja, man muss vielleicht so sagen, also grundsätzlich ist halt ein Wunschraum. Und wie es irgendwie für einen Wunschraum sich gehört, ist halt die Diskrepanz zwischen dem, was man wünschen kann und zwischen dem, was da ist, die ist erstens relativ groß und zweitens auch nicht zu überwinden. Das heißt also, da gibt es das alte große Zitat, was immer in der Diskussion gebracht wird von Ernst Bloch, Heimat, das, was allen in der Kindheit aufscheint und worin noch niemand war. So heißt es am Ende vom Prinzip Hoffnung von Ernst Bloch. Und da hat Bloch was, also im Prinzip kann man sagen, drei Punkte schon auch benannt, die ich eben auch angesprochen habe, nämlich da, wo noch niemand war, das heißt die Vorstellung von dem Raum, die Vorstellung von der Kindheit, also eben entsprechend die Zeit und die Vorstellung, dass da etwas aufscheint, was auf dieser Welt nicht zu haben ist. Das heißt also genau wie unser Leben so organisiert ist, dass wir keine Sekunde, die wir schon mal hatten, nochmal wiederholen können, keinen einzigen Punkt festhalten können, egal wie fest wir da uns daran klammern. Nichts ist da, es ist im Prinzip beweglich. Und in der Perspektive ist natürlich die Vorstellung von der Heimat auch sowas wie ein Wunschraum. Und ich würde gerne sagen, diese Erfahrung, dass eben nichts Festes ist, die hat mit der Moderne, das heißt mit dem Weg zur neuen Industriegesellschaft, zur Entwicklung der modernen Gesellschaft vom 18. Jahrhundert an, hat diese Erfahrung von Dynamik und Unsicherheit sicherlich zugenommen. Und damit auch der Bedarf an Heimat, genau genommen müsste man sogar sagen, ist die Heimat eigentlich erst in diesem Prozess erfunden worden, nämlich eben als eine Art Wunsch- und Imaginationsraum für etwas, was wir nicht haben. Was aber natürlich nicht heißt, dass wir nicht deswegen trotzdem den Wunsch danach haben. Und das ist genau das, was der Ernst Bloch da beschrieben hat.
Das heißt, das Konzept Heimat kommt eigentlich aus dem, oder entsteht eigentlich erst Ende des 18. Jahrhunderts, im 19. Jahrhundert.
Genau genommen im 19. Jahrhundert. Also man kann sagen, es gibt eine ältere Dimension. Das heißt, also wenn Sie ins Grimmsche Wörterbuch reinschauen oder überhaupt in Wortgeschichte, also Etymologie, da gibt es im Prinzip zwei ältere Bausteine, wenn man so sagen will. Das eine ist im Prinzip ein theologisch-religiöser, nämlich die Vorstellung von der himmlischen Heimat. Da ist aber ganz klar, das ist nicht von dieser Welt, sondern da ist eben die himmlische Heimat da, wenn die Seele irgendwie bei Gott aufgenommen ist. Also diese theologische Dimension, die ist älter. Und die zweite Dimension, der zweite Baustein, ist ein rechtlicher Begriff, den es vor allem in Süd- und Oberdeutschland gibt, nämlich die Vorstellung, Heimat ist da, wo ich im Prinzip ein Recht habe, da zu sein. Also im Prinzip ein Hausrecht habe oder eine bestimmte Art Grundstück habe, auf das ich mich beziehen kann, das mir gehört. Und da muss man wieder sagen, die Erfahrung, dass man eben jemand ein Grundstück hatte oder dass eben jemand ein Hausrecht oder Heimatrecht hat, die ist im Prinzip in der Vormoderne nur relativ kleinen Gruppen der Bevölkerung überhaupt zuteil geworden. Die meisten Leute waren entweder unterwegs gewesen, hatten im Prinzip waren Leibeigene, waren in irgendeiner Art und Weise abhängig davon, was die Grundherren mit ihnen vorhatten, waren Söldner, waren Leute, die auf der Straße gelegen haben und so weiter. Und insoweit ist eben dieses Aufkommen einer Heimatvorstellung für alle, die ist eben daran gebunden, dass mit der Moderne und auch mit der Industriegesellschaft erstmal größere Bevölkerungsgruppen überhaupt in die Lage versetzt waren, einen Anspruch darauf, irgendwo da zu sein, überhaupt entwickeln zu können. Das heißt, also das, was im 1900 ideologisch überformt wird und bis heute in die Heimatdiskussion bei den Identitären und sonst wo rechtslastig angelegten Leuten behauptet wird, hier seit 10.000 Jahren ist hier ein Kampf um die Heimat, das ist einfach nur falsch. Da kann man nichts Deutlicheres dazu sagen. Vor 1800 hat der größere Teil der europäischen Bevölkerung auf der Straße gelebt und hatte gar keine Möglichkeit, sich überhaupt so etwas wie eine Heimat vorzustellen, so sehr sich der eine oder andere gewünscht hätte, dass er bei Regen oder Schnee irgendwo einen Unterschlupf gehabt hätte, an dem er hätte bleiben können. Also insoweit ist das tatsächlich eine doppelte Sache. Auf der einen Seite wird eben der Anspruch auf die Möglichkeit von Heimat erst im 19. Jahrhundert als Folge der Moderne erkennbar. Zum anderen wird er eben in diesem Rahmen dann auch ideologisch überformt. Das heißt dann eben zu so einem Programm gemacht, wo dann die verschiedensten Leute sagen, wir kämpfen um die Heimat, keine Ahnung, seit 10.000 Jahren.
Sie beschreiben in Ihrem Aufsatz auch Heimat als Kompensationsraum, der eben erst konstruiert wird, Anfang des 19. Jahrhunderts, maßgeblich von bürgerlicher Seite auch. Was, ja. Was wird da kompensiert genau? Was macht diesen Wunschraum da eben aus? Was ist der Mangel sozusagen, der da kompensiert werden soll?
Ja, das muss man doppelt sehen. Also ich bin kein Anhänger der Kulturkritik. Das heißt, ich bin nicht der Meinung, dass der Weg in die Moderne in irgendeiner Art und Weise nur als eine Verlustgeschichte dargestellt werden kann, sondern es ist eben ein Weg, der beides zeigt, der einen Weg zu bislang unermesslichem Reichtum und Wohlstand für viele, nicht für alle und in verschiedenen Gesellschaften auch nur für die wenigen produziert, aber eben produzieren könnte. Das heißt also erstmals die Möglichkeit, da einen Anspruch aufzustellen. Ich hätte gern einen Platz, an dem ich anerkannt bin, an dem ich geschätzt werde, an dem ich zu Hause sein kann und der mir gehört. Dieser Anspruch muss erstmal entstehen und auch umsetzbar erscheinen. Und das ist im Prinzip die eine, wenn man so will, die positive Seite der Moderne. Da dann eben mit dieser Möglichkeit, da so ein Anspruch aufgebaut wird und auch eben sich als realisierbar vorstellen lässt, dann die Erfahrung verbunden ist, wir haben ihn nicht, erscheint auf der anderen Seite die Möglichkeit, sozusagen diese Vorstellung, diesen Wunsch dann eben zu bebildern und, wenn es geht, zu kompensieren. Und insoweit ist dann eben die Heimatdiskussion, die im 19. Jahrhundert aufkommt, und die Vorstellung von Heimat ist in dem Sinne ein Kompensationsraum, weil er eben kompensiert, dass viele Leute den Eindruck haben, wir hätten keinen festen Platz, wir haben ihn aber nicht, oder wir müssen damit umgehen, dass er eben nur auf Zeit besteht. Also da gehört dann im Prinzip die ganze Mobilisierung durch die industrielle Revolution dazu, Landflucht gehört dazu, eine gewisse Art von Bevölkerungsaufschwung, die Entwicklung dahingehend, dass eben Menschen immer sozusagen ein Handwerk lernen und das ein ganzes Leben lang ausüben können, sondern wechseln müssen und so weiter, und demgegenüber erscheint dann die Forschung, es gibt sowas wie einen Ort, an den ich gehöre und wo ich herkomme und der auch sozusagen dann mein Ort ist, die erscheint attraktiv. Und das ist im Prinzip sozusagen die Seite der Kompensation, die da angesprochen wird. Bürgerlich nenne ich das deswegen, und zwar nicht jetzt in irgendeinem denunziatorischen Sinn, also um zu sagen, wie man vielleicht in einer sozialistischen Perspektive den Bürger irgendwie als eine Art Schmarotzer oder Überbleibsel der Vergangenheit darstellen würde, sondern bürgerlich ist im durchaus positiven Sinne gemeint. Es ist eine bürgerliche Forschung des 18. Jahrhunderts, dass ein Mensch auch dadurch Mensch wird, also eine gewisse Art von Selbstbestimmung hat und eben auch einen Platz hat, an dem er oder sie sein kann, beziehungsweise er oder sie sich auch in der Spielweise andocken, also sozusagen zu Hause fühlen kann und auch beheimaten kann. Und diese Idee kommt eben mit dem Bürgertum auf und wird dann eben im 19. Jahrhundert, 20. Jahrhundert für größere Gruppen auch übers Bürgertum hinaus attraktiv. Das heißt, auch die Arbeiterbewegung arbeitet daran, ihren Mitgliedern, den Arbeitern, dem Landproletariat, den unterbürgerlichen Schichten und so weiter, eine gewisse Art von Heimatgefühl und damit auch eine gewisse Art von Ort und, wenn man so will, auch Berechtigung erstmal einzuräumen. Also insoweit ist es eher eine Entwicklung, mit die sozusagen Bürgertum ansetzt und dann vom Bürgertum ausstrahlt auf die anderen Gesellschaftsschichten. In einer modernen Gesellschaft, in der wir uns, fortgeschrittenen modernen Gesellschaft, in der wir uns heute bewegen, würde ich sogar sagen, es ist eben ein Anspruch, der dann eben über diese verschiedenen Schichten hinausgeht und mehr oder weniger alle Menschen umfasst. Und das ist dann eben noch ein relativ aktuelles Thema. Heimat ist eigentlich erst dann sinnvollerweise gegeben, wenn sie auch einen Platz lässt für Menschen, die dazukommen. Das heißt, wenn Flüchtlinge, Fremde, Migranten, Menschen von anderswo die Möglichkeit haben, da aufgenommen zu werden und auch einen Platz zu finden, an dem sie als Menschen leben können. Und da kann man sagen, das, was zumindest von Seiten der vom 18. Jahrhundert an und von Seiten der Romantik mit dem Heimatbegriff verbunden war, war immer die Vorstellung auch, es ist und auch das ist Bürgertum, also das Bürgertum der Französischen Revolution, ist immer auch die Vorstellung, es sollte im Prinzip Platz sein für jeden, der da sein möchte.
es gibt sozusagen Heimat als politischen Kampfbegriff, der genau das eben nicht macht, was Sie eben angesprochen haben, also der eben nicht inkludiert, sondern der durch Ausschluss versucht, die Diskrepanz, die Sie vorhin angesprochen haben, diese Sehnsucht durchzusetzen auf eine ganz andere Art und Weise. Wurde das von Anfang an auch schon als politischer Kampfbegriff sozusagen mit als ausschließender Begriff schon benutzt?
Unter den Bedingungen der Moderne, also der modernen Industriegesellschaft, die im 18. Jahrhundert sich abzeichnet, im 19. Jahrhundert ihren Siegeszug antritt, kann man eigentlich sagen, sind alle Konzepte in einer bestimmten Weise zwiespältig angelegt. Das heißt, sie sind immer sozusagen darauf angelegt, einerseits etwas im guten Sinn zu beschreiben und sind aber andererseits auch darauf angelegt, als Waffe im Kampf um Anerkennung, im Kampf um Platz, Besitz und so weiter auch wirken zu können. Das heißt, diese Möglichkeit, die Heimat auch ideologisch zu besetzen, das können Sie schon da sehen, wo sozusagen die frühe Romantik in die Reaktion nationäre Romantik übergeht, also ziemlich schnell eigentlich nach 1800 mit den Napoleonkriegen und so weiter. Da wird das, was man sozusagen zunächst als eine Art Menschheitsvorstellung sich für alle denkt, das wird dann irgendwie nationalistisch aufgeladen und gilt dann plötzlich nur noch für die Deutschen, für die Preußen, keine Ahnung, für wen sonst noch. Und das spitzt sich dann im Laufe des 19. Jahrhunderts, vor allem nach der Zweiten Reichsgründung, also nach 1871, spitzt sich das in deutschen Zusammenhängen sehr stark zu, wird mit Antisemitismus aufgeladen, wird mit dem Antikatholizismus aufgeladen. Sie müssen denken, Sie haben in den Zeiten des Kulturkampfs, also unter Bismarck, wird die Frage in Deutschland diskutiert, kann man Katholik sein und gleichzeitig deutscher Beamter? Und die Antwort heißt ganz klar, nein, der Katholik kann kein deutscher Beamter sein, weil er eben im Prinzip ja einen Papst hat, der jenseits der Berge, also transmontan angesiedelt ist. Und dann ist eben die Folge davon, dann können die Katholiken auch keine guten Deutschen sein, können auch im Prinzip keine Heimat beanspruchen in diesem zweiten Deutschen Reich. Und das wird fortgesetzt bis zum Ersten Weltkrieg, über den Ersten Weltkrieg hinaus dann wirklich ins Reaktionäre. Also da geht es um diese Grenzlandkämpfe, die der Heimatkunstbewegung und Heimatkampfbewegung, die in dieser Zeit, also die Frage des Elsass, die Frage Schlesiens und so weiter, wird da aufgestellt. Und da wird das alles in einer bestimmten Weise als Waffe zugespitzt und auch eingesetzt, wenn es eben um Bürgerkriegsvorbereitung geht. Die Nazis setzen dann noch eins drauf, indem sie das Ganze rassistisch überformen oder unterfüttern und dementsprechend dann eben deutlich machen, das ist sozusagen die Basis, wer überhaupt die Heimat haben will, der muss im Prinzip mindestens mal Arier sein, also zumindest ein guter Nazi, egal wo sie dann daherkommen. Und das wird dann erst 1945, könnte man sagen, nachdem klar geworden ist, wohin diese Spur führt, nämlich eben in die Vernichtungslager der Nazis und den Terror, in den Zerstörungskrieg, den die Nazis angezettelt haben, da ist dann erstmal im Moment ein Inhalten geboten und deswegen kommt dann sozusagen der Heimatbegriff ein bisschen außer Mode, wenn man was so sagen will, in den 50er, 60er Jahren, sowohl in der DDR als auch in der Bundesrepublik. Und wird dann erst wieder durch die sogenannte neue Heimatbewegung, die so in den 60er Jahren ansetzt, da geht es um Regionalismus, da geht es um Partizipation in kleinräumigen Flächen und so weiter, wird das wieder ein bisschen positiver besetzt und wird dann eben in die Diskussion gebracht, die wir bis heute haben, dass man vielleicht sagen kann, Heimat ist im Prinzip auch ein Konzept, in dem es eben um Fragen geht, wie geht man miteinander in der Nachbarschaft um, wie geht man mit der Ökologie im eigenen Umfeld um, in welcher Art und Weise fühlt man sich zugehörig und so weiter. Und kann man sagen, die globalisierte Welt bietet eine ganze Menge an Zumutungen für die Bedürfnisse der einzelnen Leute und darauf wiederum zu reagieren, bietet sich im Prinzip dann auch an, sich mit der Frage zu beschäftigen, was könnte denn Heimat heute, wenn man so sagen will, heißen.
Abschließend die Frage genau darauf hin, kann es ein Konzept von Heimat geben, das eben nicht das Fremde ausschließt oder auch gewaltsam jeder Veränderung Einhalt gebietet? Für mich ist halt die Frage, ob nicht genau die Heimat in den Mund zu nehmen, auch irgendwie eine regressive Reaktion auf sozusagen globalisierten Welt ist und ob man damit nicht immer zwangsläufig nicht nur das eine, also Schutzraum ja, Zugehörigkeit ja, aber auch immer eben das andere denken muss und ob es nicht schöner wäre, was Neues zu erfinden.
Ja gut, was Neues erfinden kann man immer versuchen. Dem würde ich jetzt nicht gerne im Weg stehen wollen. Was ich aber glaube, wir haben im Prinzip mit dem Konzept der Heimat verbunden eine bestimmte Tradition. Also wir haben eine bestimmte Entwicklungslinie, die wir im Blick haben. Und Sie haben auch, das ist ja die aktuelle Diskussion auch, ein erhebliches Maß an Aufmerksamkeit, was Sie gewinnen können, wenn Sie eben sozusagen diesen Begriff der Heimat nutzen. Und ich würde, glaube ich, an der Stelle gerne dem Ernst Bloch folgen, der in Erbschaft dieser Zeit, also in einem anderen wichtigen Buch, schon versucht hat, im Prinzip Begrifflichkeiten, auch Konzepte, auch eine bestimmte Art von Erfahrung, die mit diesen Konzepten verbunden sind, sagen wir mal, zu retten gegenüber ihrem Verbrauch oder Missbrauch, damals durch die Nazis, heute könnte man sagen, durch all diejenigen, die also versuchen wollen, in irgendeiner Weise mal Teilen der Bevölkerung hier den Boden unter den Füßen so heiß zu machen, dass sie entweder sich vertrieben fühlen müssen oder eben die ganz deutlich daran interessiert sind, Bürgerkrieg zu entwickeln. Und denen das sage ich, sage das sehr bewusst, weil ich glaube, dass diese Neurechtenbewegungen in Europa auch auf diese Spur des Bürgerkriegs gelangen können, wenn sie sind sogar intentional auch versuchen, das zu tun. Also tatsächlich mit Hilfe von Gewalt und Unfriedlichkeit Menschen versuchen zu vertreiben. Das, was irgendwie letztes Jahr in Chemnitz da sehen konnten, das, was zum Teil im Erzgebirge da vorbereitet wird, das ist im Prinzip tatsächlich nicht mehr einfach nur Meinungsäußerung, Besorgnis, sondern das ist im Prinzip tatsächlich Zündeln an den Grundlagen dieser Demokratie. Und in dem Rahmen würde ich, glaube ich, gerne sagen, ist die Vorstellung, die mit Heimat verbunden ist, durchaus ein tragfähiges Konzept. Es geht darum, das hat der Ernst Bloch ganz schön, an die noch, wo noch nie jemand war, was aber allen in der Kindheit aufscheint, das heißt dieses Begehr oder dieser Wunsch, irgendwo dazuzugehören, irgendwie zu sagen, das ist im Prinzip der Platz, da kann ich euch was von erzählen, weil ich hier aufgewachsen bin, damit verbinde ich bestimmte Geschichten, die ich meinen Kindern oder sonst jemandem weitererzählen kann. Das ist meiner Meinung nach eine anthropologische Dimension, die sie überall auf der Welt finden. Und insoweit ist im Prinzip egal, ob das, wie gesagt, Homeland jetzt nennen oder Eutschisna oder wie immer, das ist in allen Sprachen vorhanden, ist in allen Vorstellungswelten vorhanden und dass das sozusagen auch genutzt werden kann, um sowas wie eine Art menschenfreundliche Umgebung im Kleinen, das heißt eben in der Nachbarschaft, im Kiez, im Dorf, in der kleineren Stadt, in der Straße, im eigenen Gartenbezirk oder sowas anzusprechen und gegebenenfalls auch gestalten zu wollen. Dafür erscheint der Begriff Heimat durchaus brauchbar. Er ist über lange Zeit hinweg durch die Besetzung durch die Nazis und diese Heimatkampf- und Heimatkunstbewegung um 1900, ist er im Prinzip den vernünftigen Diskursen ein Stück weit entzogen worden, weil er als Kampfbegriff besetzt war. Ich sehe die aktuelle Debatte in dieser Art und Weise anders. Ich glaube, es lohnt sich und es ist nötig auch, diesen Begriff nicht sich wegnehmen zu lassen, sondern eben so zu nutzen, wie ich es versucht habe zu beschreiben, also in eben gewissem Sinn in einer menschenfreundlichen Absicht, die aber eben für alle gelten sollte, die Menschen sind und nicht nur für Passbesitzer mit einer bestimmten Perspektive.